Schauen Sie sich doch fast die Einkaufsstraßen aller deutschen Städte an, die gleichen Geschäfte mit den gleichen Fassaden. Und wenn nicht in diesen Städten ein Objekt, eine Kirche, ein Rathaus oder irgend sowas steht, dann haben die Leute gar kein Heimatsgefühl mehr.
Willkommen zu Folge 91 von ErstStimme. Knapp 1200 Kulturdenkmäler und Naturstätten weltweit dürfen sich mit einem besonderen Titel schmücken. Sie sind Weltkulturerbe. Aber wozu brauchen wir das eigentlich? Was bringt uns Weltkulturerbe als Gesellschaft und hat der Titel überhaupt noch die gleiche Bedeutung wie früher? Über diese Fragen spricht Michael Scheppe in dieser Folge mit der ehemaligen Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ErstStimme. Mein Name ist Michael Scheppe und ich bin Redakteur beim Handelsblatt. Heute geht es bei uns im Podcast darum, wie wichtig Welterben für unsere Gesellschaft sind und ob wir sie überhaupt noch brauchen. Ja, der Kölner Dom, der zählt dazu, die Hansestadt Lübeck, die Altstadt von Bamberg, aber auch das obere Mittelrheintal oder das Wattenmeer an der Nordseeküste. Na klar, ich spreche von den UNESCO-Welterbestätten. 52 gibt es davon in Deutschland und weltweit gelten genau 1199 Denkmäler, Orte und Naturgebilde als Orte eben von außergewöhnlichem universellem Wert, die auch als besonders schützenswert gelten. Warum ich Ihnen das erzähle, am 18. April, da ist der Internationale Denkmaltag und der soll eben den Blick auf die Denkmäler der Welt richten und uns klar machen, wie wichtig solche Stätten sind. Für uns ist das jetzt Anlass genug, um uns in der heutigen Ausgabe von ErstStimme zu fragen, wie sinnvoll ist es eigentlich, solche Welterben zu schützen? Gibt es nicht zu viele davon? Und muss es eigentlich sein, dass neben dem Kölner Dom auch Berliner Techno als immaterielles Kulturerbe gelten? Das möchte ich mit einer Expertin besprechen, die sich mit dem Thema besonders gut auskennt. Sie ist Architektin, Kunsthistorikerin, Denkmalpflegerin und Hochschullehrerin und von 1999 bis 2012 war sie Dombaumeisterin des Welterbes Kölner Dom. Und jetzt sitze ich bei ihr im Wohnzimmer. Die Rede ist von Barbara Schock-Werner. Schönen guten Tag, Frau Schock-Werner.
Einen schönen guten Tag.
Frau Schock-Werner, was ist denn Ihr Lieblingswelterbe in Deutschland? Wir haben ja über 50.
Ach, mein Lieblingswelterbe, ja, natürlich der Kölner Dom. Das kann ich ja gar keine Antwort
geben. Alles andere hätte uns gewundert.
Aber es gibt auch sozusagen andere, also zum Beispiel der Naumburger Dom ist auch ein sehr eindrucksvoller Ort. Oder das Schloss Augustusburg. Ich habe durchaus einen Sinn für barocke Architektur.
Aha, okay. Warum brauchen wir denn Denkmäler wie den Kölner Dom, wie das Wattenmeer, also Welterbestätten? Was ist daran so wichtig 2024?
Das ist Objekte, sage ich mal allgemein, oder auch Landschaften oder auch Bauwerke gibt, die doch etwas Besonderes darstellen und die einen besonderen Schutz bedürfen. Nicht, das fing ja an mit dem Aswan-Staudamm, der, wo dieser Tempelfassade im Wasser zu ertrinken drohte. Und dann hat man gesagt, das kann nicht sein, das müssen wir retten. Das war ja der Anfang dieser ganzen Idee. Und in unserer Welt voller Kriege und Katastrophen und Investorendruck ist es schon wichtig zu sagen, manche Dinge haben einen besonderen Schutz. Nicht alles kann eliminiert werden. Mhm. Und das gilt sowohl für besondere Landschaften als auch für besondere Bauwerke.
Jetzt versuche ich natürlich noch ganz klar ein Gegenargument zu bringen, wenn wir in unsere kommunalen Kassen vor allen Dingen gucken. Die Instandhaltungskosten, die sind hoch. Ich habe eine Zahl, die ist von 2013, eine neuere habe ich nicht gefunden. Bund, Länder und Gemeinden geben fast 500 Millionen Euro für Denkmalschutz und Denkmalpflege aus. Wäre das Geld woanders nicht besser investiert, zum Beispiel in unseren maroden Schulen?
Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Aber wenn Sie zum Beispiel Köln nehmen als Beispiel. Köln ist eine so hässlich aufgebaute Stadt und das einzig Schöne daran sind doch die romanischen Kirchen und der Kölner Dom. Sonst würde kein Mensch nach Köln kommen.
Ist nicht ganz abzustreiten, ja.
Nicht, und deshalb muss man, und jede Stadt hat so ein Objekt. Oder schauen Sie sich doch fast die Einkaufsstraßen aller deutschen Städte an, die gleichen Geschäfte mit den gleichen Fassaden. Und wenn nicht in diesen Städten ein Objekt, eine Kirche, ein Rathaus oder irgend sowas steht, dann haben die Leute gar kein Heimatsgefühl mehr. Dann sind Städte völlig austauschbar. Und deshalb ist es ganz wichtig, solche Dinge zu Städten, auch für die Sozialisation, damit die Menschen auch eine Beziehung haben und auch weiter pflegen zu ihrer eigenen Heimat.
Ist denn das, was die gesamte Gesellschaft erreicht, also so Welterbestätten, also vor allen Dingen auch jüngere Menschen, die sich ja vielleicht mit diesen geschichtlichen Dingen auseinandersetzen wollen, oder ist das nicht doch nur was, womit man elitäre Zirkel erreicht und quasi gar keinen gesellschaftlichen Impact erzielt?
Also wenn Sie, ich bleibe jetzt mal wieder bei Köln.
Da sitzen wir ja.
Ja, weil wir da sitzen und weil ich da auch, das ist der Dom von allen Menschen. Das ist unser Dom. Die Kölner sagen, das ist unser Dom und es uns ist völlig unabhängig, ob sie religiös sind oder nicht, ob sie türkischstämmig sind oder nicht, ob sie jung sind oder alt. Und natürlich hat man mit 17 oder auch von mir aus 22 noch keine Beziehung zu solchen Dingen. Aber die entwickelt sich und die entwickelt sich auch bei der Generation, die heute 17 ist.
Jetzt sitzen wir hier in Ihrem Wohnzimmer in Köln mit fast mit Blick auf den Kölner Dom. Ich meine, Sie haben viel Erfahrung mit dem Kölner Dom. Sie waren eben Dombaumeisterin. Was bringt es denn dem Kölner Dom, dass er ein Weltkulturerbe ist? Hat er da nur mehr Touristen aus Asien, um es despektierlich zu sagen? Oder was haben wir
Grunde
davon?
Im Grunde ja. Also sozusagen für den mein Vorgänger Arnold Wolf hat ein bisschen arrogant immer gesagt, es ist nicht wichtig, dass der Kölner Dom auf der Liste des Welterbe steht, aber es ist für die Welterbeliste wichtig, dass der Kölner Dom draufsteht. das ist natürlich schon ein Monument, das an sich einen Wert hat. Aber es wäre unglaublich blamabel gewesen, was ja mal als Gefahr dastand, wenn der Kölner Dom vor der Liste gestrichen würde. Das wäre eine Schande geworden.
Ja, Sie sprechen aufs Jahr 2006 und die Jahre davor an. Vielleicht rufe ich das nochmal in Erinnerung. Die Stadt Köln, die wollte eben Hochhäuser hier in Nähe zum Dom bauen. Und die UNESCO sagte dann aber, das könnte so ein bisschen die Gesamterscheinung des Doms gefährden. Der Streit, der konnte dann abgelegt werden, weil, ich sag mal, die Stadt den Kürzeren gezogen hat oder sich dem Druck der UNESCO gebeugt hat. Wie erinnern sich Sie an die
Zeit?
Ja,
natürlich. Ich war, das hat mir ja viele überflüssige Termine, aber zweimal Sitzungen der Welterbekommission eingebracht, in denen ich sehr viel gelernt habe, nämlich die Ernsthaftigkeit dieses Gremiums begriffen, die sich wirklich um gute Lösungen. Ein Problem waren die weißen Rhinozerosse im Kongo. Das war nur zu viel, ging mich gar nichts an. Aber wo man wirklich probiert hat, Lösungen zu finden für Dinge. Und dass man sich wirklich schützend vor Gebäude stand. Also keine Autobahn durch das Niltal und solche Dinge. Weil natürlich der, klar, auch hier Hochhäuser, ganz toll, aber sie hätten den Blick auf den Dom verbaut und nicht, und wie vorher gesagt, Köln lebt ja von seinen Monumenten. Andere Städte mit Hochhäusern, siehe Frankfurt, gibt es genug und nicht alle Städte müssen gleich aussehen. Das heißt,
stimmt, ja.
Wenn ich einen Dom habe, dann muss ich halt auch mal auf Hochhäuser verzichten.
Ist es denn diese Kontrolle der UNESCO, die haben Sie dann ja mitgekriegt in Ihren wahrscheinlich nicht vergnügungssteuerpflichtigen Gremien, wo Sie teilgenommen haben. Ist es gut, dass es so ein Komitee gibt, was da relativ harsch ist, zumindest mein Eindruck, durchgreift?
Es ist gut, dass es dieses Komitee gibt, weil in allen Ländern war sozusagen, gibt es auch andere Interesse. Es waren zum Beispiel Florida, die Sümpfe, wo die Amerikaner einfach das Abwasser reingelassen hat, dass diese spezielle durch besondere Tiere und was weiß ich, Krokodile und sowas, ist Welterbegebiet. Und dann kann ich nicht mein Abwasser der Großstädte da rein. Nicht, also da, und das macht Sinn. Sonst ist das bald eine Kloake. Nur an diesen Beispielen. Das ist weiter für, es ist schon gut, dass es dies gibt. Vielleicht gibt es manchmal Punkte, wo das ein bisschen überzogen wird. Es gab ja jüngst die Geschichte des Naumburger Doms, die ihren alten Altar wieder aufstellen wollte. Und da hat gar nicht das Welterbekomitee selber, sondern da gibt es ja so ein Vorgremium, das das prüft, gesagt, ja, als der darum eingeschrieben wurde, gab es den Altar nicht, dann könnt ihr den nicht aufstellen, das zerstört den Blick auf die Uta und ihre Genossen, und das war ganz sicher übertrieben. Mhm. Und deswegen ist es auch zurückgezogen. Es wurde ja dann kein wirkliches Problem.
Das ist ein interessanter Aspekt, den Sie ansprechen, finde ich, Frau Schock-Werner. Ich meine, Sie als Dombaumeisterin waren ja für die Erhaltung des Doms auch verantwortlich. Und wir alle wissen das, glaube ich, wer hier am Kölner Hauptbahnhof mal vorbeifährt. Der Kölner Dom, der ist eine ewige Baustelle, da wird ständig was repariert, ergänzt. Wie weit dürfen denn solche, ich sag mal, Umbauten und Anpassungen an Denkmal gehen? Also wo ist so die Grenze zwischen Instandhaltung, um das Gebäude eben zu retten, und falscher Eingriff ins Welterbe? Wie würden Sie das einschätzen?
Das ist eigentlich nur jeweils an Ort und Stelle zu lösen. Ich habe ja in den Dom so dieses Eingangsbauwerk mit dem unterirdischen Zugang zum Turm gemacht. Damals mit allen Institutionen. Die jetzige Landeskonservatorin hat mir später gesagt, mit mir hätten sie das nicht gemacht. Also das ist immer, aber es, das heißt nicht, Denkmäler und auch Welterbestätte dürfen überhaupt nicht angefasst werden, aber es muss der Grundcharakter bewahrt werden, nicht? Denkmäler werden ja auch am besten erhalten, wenn sie genutzt werden, und das bedeutet manchmal schon auch einen Eingriff minimaler Art, wenn er nicht den Grundcharakter des Denkmals verändert.
Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu dem Kölner Dom und die Diskussion damals von der möglichen Streichung von der Liste. Was wäre denn heute, wenn er nicht mehr draufsteht? Ich glaube, die Touristen wären immer noch da.
Ja, ich fürchte, die Touristen wären auch immer noch da. Aber wie gesagt, es wäre schon blamabel gewesen, nicht? Also es hätte keine materiellen Auswirkungen gehabt. Ich hätte es und viele Kölner hätten es doch als Blamage empfunden, dass die Stadt nicht in der Lage ist, ihre Gesamtbebauung ihrem wichtigsten Bauwerk anzupassen.
Es gibt ja so eine Blamage, wenn ich Ihr Wort nochmal verwenden darf, in Deutschland, nämlich 2009, auch schon ein paar Jahre her. Da gibt es das Dresdner Elbtal, und da, das war eben auch Teil des Welterbes. Da hat die Stadt aber eine vierspurige Brücke durch die Landschaft gebaut und aus Sicht der UNESCO eben das Bild zerstört. Wenn ich Ihnen eben richtig zugehört habe, die richtige Entscheidung, das von der Liste zu streichen?
Ja, also das Elbtal ist eben auch sozusagen eine optische und Natureinheit, und dann, es war ja die Alternative, es mit einer unterirdischen Lösung zu machen. Und wenn mir das es nicht wert ist, dann passiert eben sowas, nicht?
Sollten Kommunen mehr darauf achten?
Ich glaube, die Kommunen achten schon, aber sie müssen auch sozusagen überlegen, wer Welterbe werden will, und das wollen ja ganz viele, der muss wissen, er holt sich einen Mitentscheider ins Boot.
Okay.
Bei der Sitzung war der Oberbürgermeister von Heidelberg dabei, der, weil Heidelberg auch überlegt hat, ob sie das beantragen, und nach der Sitzung hat er sich entschlossen, diesen Antrag nicht zu stellen. Das ist ja auch eine Entscheidung, nicht?
Das stimmt. Und nun muss es ja nicht nur die Aberkennung durch die UNESCO sein, um nicht mehr als Welterbe gelten zu können. Es können ja auch andere Dinge passieren, seien es Brände. Und da erinnern wir uns alle an die Notre Dame in Paris. Es jährt sich jetzt zum 5. Mal, wenn ich richtig informiert bin, nicht wahr? Eben dieses historische Bauwerk, die Kathedrale, die wurde durch einen Brand teilweise zerstört. Sehen Sie die Gefahren auch anderswo, oder war das in Ihrer langen Erfahrung, die Sie ja mitbringen, ein Einzelschicksal?
Also der Brand von Notre Dame ist schon ein Einzelschicksal, weil normalerweise Kirchen einen guten Brandschutz haben. In Paris ist ein paar Dinge sind da schiefgegangen und der Dachstuhl ist abgebrannt, aber auch da ist ja, ich sage jetzt mal nur, der Dachstuhl abgebrannt und die Gewölbe eingefallen. Die Gesamtkirche ist ja Gott sei Dank stehen geblieben und die meisten der Gewölbe auch. Also sowas ist reparabel nach der Entscheidung. Es wird genauso aufgebaut, wie es vorher war. Und das ist sicher eine richtige Entscheidung, auch wenn sie pragmatisch auch getroffen wurde. Aber es kann natürlich schon sein, dass ein auch ein Waldbrand, der ein geschütztes Gebiet oder ein Erdbeben, das Bauwerke total zerstört, zur Streichung aus der Liste kommt. Mhm. In Mali gab es eine Königsstadt, die plötzlich durch einen Sandsturm völlig verschüttet wurden. Und da kamen die auch auf die roten Listen, aber da hat damals die Regierung hat es ausgegraben und hat einen doppelten Palmenring gebaut, dass das nicht mehr vorkommt. Also man kann lernen, aber es sicher gibt es auch mal Zerstörungen, sowohl von Naturerbebeispielen als auch von Gebäuden.
Fünf Jahre danach, wie groß ist der Verlust an Weltkulturerbe durch den Brand in Paris? Stand heute überhaupt keiner?
Wenig. Also da die das sozusagen, also der Vierungsturm, der sehr schöne Vierungsturm des 19. Jahrhunderts wird originalgetreu rekonstruiert wie der ganze Dachstuhl. Und so ist sozusagen der Schaden am Gesamterbe relativ gering. Also die Kirche
Glück gehabt,
wird,
also,
außer
ja.
von innen, wird sie anders aussehen, weil sie eine helle Schlemme bekommt. Mhm. Also vorher war die steinsichtig, relativ dunkel und jetzt, ich habe es ja gesehen, eine relativ helle Schlemme an den Wänden. Also das verändert das Bauwerk schon ein bisschen, aber das Gesamterbe wird nicht verändert oder zerstört.
Mhm. Ich meine, Sie haben ja eine besondere Verbindung nach Paris zur Notre Dame, weil Sie haben damals ja die Hilfen aus Deutschland koordiniert. Was war da Ihre Aufgabe und wie sehen Sie das rückblickend? Haben Sie da eine Unterstützung gespürt?
Ja, also das war, ich wurde ja nach dem Brand direkt, haben sowohl die Bundeskanzlerin Merkel als auch Monika Grütters, damals Kulturstaatsministerin, ganz viel Hilfsangebote aus Deutschland bekommen. Mhm. Und dann wurde ich gebeten, das zu koordinieren, weil ich kannte Frau Grütters aus mehreren Terminen. Ich sagte, wir können das nicht beurteilen. Machen Sie dann. So hatte ich diese Aufgabe. Und nach mehreren Besuchen in Paris war mir auch klar, deutsche Handwerker dort an Ort und Stelle funktioniert eher nicht. Aber die ganzen Obergarten-Glasfenster waren ausgebaut, um den Obergarten zu schützen. Und Glasrestaurierung findet nie an Ort und Stelle statt, sondern immer in Werkstätten. Mhm. Und deshalb habe ich das angeboten, weil die konnten auch in Deutschland restauriert werden. Und das war schließlich das Ergebnis. Die sind hier in Köln, vier große Obergartenfenster sind hier restauriert worden und sind schon wieder eingebaut. Haben wir letzten Sommer das letzte Fenster eingebaut. Das war der deutsche Beitrag.
Wann ist die Kathedrale wieder, ich sag mal, instand gesetzt?
Also
reden wir über Monate oder Jahre?
Eröffnet soll sie werden am 8. Dezember dieses Jahres.
Aha.
Aber fertig ist ja ein relativer Begriff.
Das
heißt, vermutlich wird noch zwei weitere Jahre daran gearbeitet werden, bis alles wieder sauber und perfekt ist.
Aber versichern lässt sich sowas nicht?
Nein,
könnte teuer werden.
Nicht, also das ist nicht mal der Dreikönigenschrein ist hier versichert. Mit welcher Summe wollen Sie denn den versichern? Nicht? Also wir tun alles, ihn zu schützen. Da ist ja sowas wie, ich sage immer, das durchsichtige wie heißt die amerikanische, also dass die höchste Safe den außenrum gibt, natürlich aufs Glas. Also er ist nicht zu klauen und er ist auch kaum zu zerstören, aber zu versichern ist es eigentlich nicht.
Gut, Frau Schock-Werner, jetzt haben wir viel über die positiven Aspekte, über den kulturellen Wert, über die Bedeutung gesprochen. Nun gibt es eben aber auch Kritik an den Welterben und mein Eindruck ist, die wird auch lauter in den letzten Jahren. Experten demonieren vor allen Dingen einen Eurozentrismus, dass also die UNESCO vor allen Dingen in Europa mehr Welterbestätten nominiert als in anderen Ländern eben im Süden und Osten dieser Welt. Da frage ich mich, gibt es anderswo kein Kulturgut oder verschließt die UNESCO-Jury ihre Augen vor anderen Regionen?
Nein, das Ganze ist ja eine europäische Idee gewesen. Mhm. Und deshalb sind im Anfang auch vor allen Dingen europäische Objekte und vor allen Dingen in Kirchen nicht. Das ist einfach der Kölner Dom oder die Wieskirche oder sowas. Das ist einfach sozusagen Bauwerke von europäischem Rang. Aber das hat sich schon eine ganze Weile geändert. Wie gesagt, ich habe vorher die alte Königsstadt von Mali angeführt. Die sind vielleicht nicht so populär, aber es gibt indische Tempelanlagen, es gibt koreanische Tempelanlagen.
Aber sie sind trotzdem in der Minderheit, oder? Ja, wenn man die Statistiken sich
ansieht. Das liegt auch daran, dass zum Beispiel japanische Tempel werden regelmäßig neu gebaut. Also die Idee, dass man das Alte hält, ist auch eine europäische, sondern da ist der Tempel, ist sozusagen der Tempel an sich ist wichtig, aber nicht das Holz, aus dem der ist, sondern der wird immer wieder neu gebaut. Und das widerspricht natürlich ein bisschen der Welterbe-Idee. Ich glaube, in Naturerbe ist Europa längst im Rückstand. Da gibt es viel mehr Naturerbestätten außerhalb Europas. Was bei dem dicht bedauten Europa natürlich auch kein Wunder ist. Nicht?
Was sind Ihre Favoriten? Die Naturerbestätten oder dann doch eher die alten Kirchen, ja, Schlösser und Burgen?
Als Architektin bin ich
sind Sie vorbelastet, ja.
Bin ich vorbelastet. Aber es gibt auch zum Beispiel diese Burg. Man kennt sie bloß nicht so. Also diese Festung, von der aus afrikanische Sklaven verschifft wurden, ist seit vielen Jahren Welterbe. Und genauso das Gegenstück in Südamerika, von wo die angelandet und dann verteilt wurden. Also ich glaube, man kennt diese Dinge bloß sehr, das ist natürlich auch ein bisschen europäische Arroganz, dass wir hauptsächlich unsere kennen, aber es gibt eben auch die anderen. Mhm. Und vor allem wunderbare Seengebiete oder Meeresarme oder sowas. Also die Naturerbestätten sind außerhalb Europas sicher mehr als in Europa. Mhm. Auch wenn wir die Buchenwälder haben, nicht? Wir haben ja Buchenwälder, nicht?
Das in der Tat, ja. Aber die sind nicht Welterbe verdächtig, doch, sehen Sie?
Welterbe verdächtig, ja.
Lassen Sie uns nochmal in die anderen Länder schauen. Ich meine, Sie haben jetzt ein gutes Argument genannt, die wollen das vielleicht gar nicht Jahrtausende erhalten, diese alten Stätten. Nun gibt es auch das Argument, dass die vermeintlich ärmeren Länder sich das auch gar nicht leisten können oder wollen, weil die Antragskosten bei der UNESCO auch immer teurer geworden sind. Ist das ein Argument, was Sie durchgehen lassen?
Ja, aber das ist, also bei den Sitzungen, in der ich war, also war zum Beispiel Indien, die wollten um einen offenbar sehr verehrten Tempel ein Pilgerzentrum bauen mit Hotels und Supermarkt, und die haben auch auf die Finger gekriegt. Aber die Antragskosten sind nicht das Problem. Es sind ja auch fast alle Nationen in dem Komitee. Das wechselt ja, also die Entscheider sind nicht alle, das wechselt ja immer wieder. Also das ist längst nicht mehr europäisch bestimmt, sondern da spielen der Referent für den Kölner Dom kam ja aus Jordanien, glaube ich. Was hier zu dem, wieso hat irgendein Mann von Jordanien will über den Kölner Dom bestellen? Später, ich habe den
kennengelernt. Neutraler Blick hat er zumindest.
Ja, das ist aber ein Architekt und Archäologe, der in Paris lebt. Also das, die Vorstellung, dass der gerade von seinem Kamel gekommen ist, war dann doch etwas irrig.
Ich möchte nochmal zu den Touristen zurückkommen. Ja. Nicht unbedingt zu denen am Kölner Dom, sondern zu den Touristenströmen insgesamt, die ja so ein Welterbe auch anziehen, ein Stück weit. Ich habe mir ein Beispiel rausgesucht von der Tempelstadt Angkor Wat in Kambodscha. Da habe ich zwei interessante Zahlen. Vor der Jahrtausendwende kamen 200.000 Touristen dahin, dann wurde es eben zum Welterbe ernannt. Jetzt sind es fast 3 Millionen, also 3 Millionen zu 200.000. Und die können ja auch was zerstören, wenn sie dahergehen, auch unabsichtlich. Ich will da niemandem was unterstellen, aber wird damit mit dieser Auszeichnung nicht genau das Gegenteil von dem bezweckt, was man eigentlich erreichen will, nämlich historische Orte zu schützen?
Ja, haben Sie sicher ein bisschen recht, weil vor allen Dingen asiatische Touristengruppen, aber auch zunehmend südamerikanische, die reisen nach der Welterbeliste. Und die schauen sich auch nur an, was Welterbe ist. Und das ist natürlich eigentlich schlimm, weil es natürlich genauso sehenswerte und Orte und Landschaften gibt, die man besuchen könnte, die nicht auf dieser Liste stehen. Mhm. Also sehe ich auch ein bisschen das Problem darin, wenn man sozusagen gerade die asiatische Gruppen hier erlebt, die das so ein bisschen im gesteigerten Tempo machen.
Die haben nicht so viel Urlaub, ja.
Ja, Foto davor und weiter, und das ist Also dieses auf der Welterbeliste zu stehen, ist gut für das Monument, aber schlecht für die, die nicht draufstehen. Es verhindert, und Kambodscha ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ich war da ja auch mal, ich habe mal einen Vortrag dort gehalten. Wie verwalte ich ein Welterbe? Eingeladen von der UNESCO. Vor allem ist dort auch noch, morgens muss man an dem Tempel sein und mittags, und das ist alles... Das ist auch einfach schlecht organisiert, sage ich jetzt mal mit europäischer Arroganz.
Ja, okay. Lassen Sie uns nochmal auf Zahlen schauen, Frau Schock-Werner. Ich habe es gesagt, es sind fast 1200 Welterben weltweit. 1978 wurde diese Liste eröffnet. Sie haben das eben schon angerissen. Da waren es 12. Jetzt haben wir eine Inflation im Supermarkt, das wissen wir alle. Aber gibt es auch eine Inflation von Welterben von 12 auf 1200? Ist das nicht ein bisschen viel?
Das kommt drauf an, wie Sie sehen. Das ist wieder die europäische Sicht, zu sagen, wieso. Aber auch Leute im Entwicklungsstatus kennen ja erst ihre eigene Geschichte, nicht? Das ist noch nicht so lange her. Auch das muss man heute vorsichtig sagen, dass die ihre eigene Kultur auch verkauft haben, nicht? Also um Geld zu kriegen, das hat sich geändert und damit auch das Bewusstsein. Und ich finde, jedes interessante Gebäude und jedes Interesse und jede schöne Landschaft, die geschützt wird, ist gut. Auch wenn das sozusagen jetzt wäre, aber unsere Welt ist riesig und was sind schon 1000, was haben Sie
1200,
gesagt? 1200, ja. Was sind schon 1200, wenn Sie die über die ganze Welt verteilen? Ne?
Frau Schock-Werner, wie gern hören Sie eigentlich Techno-Musik?
Eigentlich nicht so sehr meine Musik.
Ja, ich frage nämlich, weil die UNESCO und die Kultusminister der Bundesländer, die haben vor ein paar Tagen entschieden, eben die Berliner Techno-Kultur auf die Liste des immateriellen Kulturerbes zu setzen. Frau Schock-Werner, jetzt sind Sie vielleicht nicht die Techno-Expertin, aber eine Meinung, ob das auszeichnungswürdig ist, haben Sie vielleicht doch als Historikerin.
Also die immateriellen Kulturerben sind schon ein bisschen was anderes als die Natur und die Kunstdenkmäler, weil da ja so Ideen auch sozusagen. Und wenn ich Schützenfeste mit ihrer Tradition als immaterielles Kulturerbe ansteht, dann ist es eigentlich folgerichtig, wenn Sie die Technoparaden in Berlin angucken, zu sagen, das ist heute auch eine Volkskultur. Also muss man die auch schützen. Ob die langfristig die gleiche Bedeutung haben wird, man weiß ja auch nicht, ob es noch in 100 Jahren Schützenfeste gibt, nicht? Das ist ja auch so etwas. Aber das bei den immateriellen Kulturerben wäre ich ein bisschen großzügiger. Wenn Frau Roth findet, dass das also nun auch Welterbe oder sagen wir immaterielle Erbe verdächtig ist, dann habe ich auch nichts dagegen.
Ich meine, auf dieser Liste, Sie haben es gesagt, da steht eben die Deutsche Schützenvereinstradition, auch der Kölner Karneval, ja. Da bin ich ganz optimistisch. Hoffe ich zumindest, dass es den auch in 100 Jahren noch gibt. Ja. Ist denn das sinnvoll, das zu tun? Ich meine, Sie haben recht, das kann man nicht vergleichen, so eine Kirche, aber ich finde, man kann das auch nicht mit dem Wattenmeer vergleichen. Nein. Jetzt spielen da noch Schützenfeste, der Karneval, der Berliner Techno eine Rolle. Ist das zu viel des Guten oder unnütz, unsinnig oder eine gute Sache? Ich sehe Sie so ein bisschen schwankend.
Das ist ja auch nicht, was in gleicher Weise geschützt ist. Das heißt, niemand zwingt die Leute in Berlin dazu, auch noch, was weiß ich, in 15 Jahren eine Techno-Parade zu machen, weil vermutlich längst andere Dinge gehört werden. Es ist einfach eine Anerkennung für etwas Besonderes, hat aber einen viel geringeren Schutzstatus als die Welterbestätten und die Welterbelandschaften.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht gute und schlechte Welterben oder Welterbestätten?
Oh Gott, es gibt es sicher. Also es gibt sicher auch Dinge, wo wir sagten, naja, das finde ich noch nicht so doll. Aber es ist ja auch immer die... Es wird ja niemand gezwungen, Welterbe zu werden. Das geschieht ja nur auf Antrag. Und wenn die niemand so, deshalb wird auch niemand gezwungen, Welterbe zu werden. Aber wenn eine Nation der Meinung ist, ihr Tempel oder ihr Flusstal sozusagen ist schützenswert, dann ist das deren Sicht. Und wenn ich gewichtige Gründe dagegen sprechen. Es wird ja sehr genau geprüft, nicht? Es gibt ja fast 10-mal so viele Anträge wie Dinge, die wirklich aufgenommen wird. Dann kann ich nicht sagen, so doll finde ich das aber nicht. Das fände ich nun wieder arrogant von beider Seite.
Ist das kritisch, diese Prüfung, oder schwierig? Oder kann man sagen, wenn man schon genug Geld in die Hand nimmt und einen Wunsch hat, dann schafft man es schon auf die Liste?
Selbst in Deutschland ist das ja so, man muss das erstmal im eigenen Bundesland beantragen, dann wird das in den eigenen Kultusministerien geprüft. Wenn die finden, dass das gut ist, geht das nach Berlin, dann wird das dort nochmal geprüft. Und erst wer diese schon harte Prüfung besteht, wird überhaupt nach Paris gemeldet, und dann ist es immer noch nicht sicher, dass das genommen wird. Weil gerade gegenüber europäischen, vor allem gegenüber Kirchen, sind die extrem kritisch mittlerweile.
Es sind ja oftmals sehr historische Orte. Nun entwickelt sich die Zeit weiter, und wahrscheinlich Orte, die wir jetzt noch als neumodisch werden, werden ja irgendwann logischerweise auch historisch. Wenn Sie Vorschläge machen dürfen, Frau Schock-Werner, welche Orte oder welche Städte, welche Kultur hier bei uns in Deutschland sollte in 100 Jahren ausgezeichnet werden als Welterbe?
Oh, das ist von unserer Zeit, das ist natürlich ganz schwierig zu sagen, aber es gibt ja zum Beispiel, um das schreckliche Thema Hochhaus anzuwenden, es gibt ja interessante Hochhäuser, die technisch und auch formal interessant sind. Und das könnte ich mir vorstellen, wird auch langfristig werden. Und ich finde auch, und da sind die ja gerade dabei, einen Antrag zu schreiben, bestimmte der Industrieanlagen des Ruhrgebiets, die Fördertürme und sowas. Das ist sicher was, wo man einige auch schützen könnte, wie sozusagen, Essen oder so, nicht? Weil das ist schon etwas Besonderes.
Das gibt es auch anderswo nicht. Wie oft sind Sie im Kölner Dom noch, oder sind Sie froh, nach Ihrer jahrelangen Tätigkeit dort nicht mehr täglich einhergehen zu müssen?
Mindestens einmal die Woche. Und manchmal mache ich noch Führungen, und ich arbeite oder nein, ich versuche mich zurückzuhalten. Also ich mische mich natürlich nicht mehr ein, aber trotzdem sozusagen habe ich ein gutes Verhältnis zu meinem jetzigen Nachfolger, und manche Dinge, wie so gerade für die Arbeit von Notre Dame, machen wir auch zusammen.
Das sagt die Kunsthistorikerin, Denkmalpflegerin und die frühere Dombaumeisterin des Kölner Doms, Barbara Schock-Werner, bei uns im Podcast Erststimme. Frau Schock-Werner, vielen Dank für Ihre Zeit.
Bitte, gerne.
Das war Folge 91 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in 2 Wochen am 1. Mai. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören, und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.